So, das ist jetzt hier mal eine ganz ungewöhnliche Nummer. Und zwar habe ich mit Sönke Ohls gesprochen und Dr. Paul Schlöder über das Thema Nachwuchsförderung. Sönke und ich, wir kennen uns ja bisher auch tatsächlich nur virtuell. Er war lange in einem Job, wo er sich gerne verändern wollte, und deswegen hatten wir mal Kontakt. Und genau, und er hatte mich dann angeschrieben, schon vor einiger Zeit, und sagte: Mensch, hier Henrik, ich mache da mit dem VDI was zusammen an Schulen, Nachwuchsförderung, und soll da einen Artikel schreiben und würde da gerne ein Interview machen mit dir und dem Paul. Und da habe ich gesagt, ja komm, da können wir noch im Zweifel auch einen Podcast irgendwie draus machen. Und so ist das dann entstanden. Wir haben also den Ton mitlaufen lassen. Genau, aber wir haben das Ganze jetzt ein bisschen, oder also Sönke hat das Ganze ein bisschen zusammengeschnitten, jetzt auf eine halbe Stunde etwa, weil sonst wäre es auch zu lang gewesen und vielleicht auch nicht immer jetzt für jeden so relevant. Und das Ende ist auch ganz abrupt. Also lasst euch nicht irritieren, das ist tatsächlich der einzige Podcast bisher, wo wir wirklich das Gespräch gegenüber eine Stunde und das jetzt deutlich geschnitten haben, aber ist vielleicht zum Hören auch ganz okay. Oder genau richtig so. Also es ging um Nachwuchsförderung, besonders von Schülern und Youngsters, was man da als Unternehmen so machen kann. Ist das überhaupt wichtig? Und Paul Schlöder ist selber Lehrer an der Schule und hat da den Blick. Und genau, also was ganz anderes als sonst. Aber lasst euch einfach mal drauf ein. Wenn das Thema Nachwuchsförderung für euch relevant ist, dann hört doch mal rein. Viel Spaß.
Zaborowski, der Podcast über das Recruiting, die Arbeitswelt und ihre Menschen. Von und mit dem Luther des Recruitings, Henrik Zaborowski.
Ich mache jetzt hier seit ein bisschen mehr als 10 Jahren Nachwuchsförderung für ein VDI. Was ist denn Nachwuchsförderung? Ich habe so das Gefühl, ich habe immer so ein paar Strohfeuer angezündet. So hier ein bisschen was gemacht, da ein bisschen was gemacht. Und ich glaube auch, dass das richtig so ist, dass so diese Impulse für die Jugend wichtig sind. Aber was jetzt genau Nachwuchsförderung ist, man kriegt ja dann so einen anderen Blickwinkel, wenn man dann auf einmal was drüber schreiben soll, über das, was man da so tut. Und da habe ich mich mit verschiedenen Leuten auch unterhalten. Und viele hatten so eine Geschichte. Personen, die diese Schlüsselfiguren übernommen haben. Der eine hat so einen Mathematikwettbewerb irgendwann in der Schule mal gemacht und hat er relativ schlecht abgeschnitten, und das hat ihn unheimlich motiviert. Und im nächsten Jahr hat er dann irgendwie das gewonnen und dann hat er Mathematik studiert und jetzt macht er solche Crash-Simulationen von Banken. Also so ganz, ganz Kleinigkeiten programmiert er. Genau, also so hat halt jeder so ein bisschen seine Story und jeder hat irgendwie ein bisschen eine andere Vorstellung, was Nachwuchsförderung eigentlich ist.
Ja, bei mir war es halt auch irgendwie so, ich bin immer durch die Gegend gewandert und habe mich für Pflanzen und Tiere interessiert, aber war dann halt leider auf dem Land groß geworden, wo das die anderen nicht so interessiert haben. Die haben lieber in ihrer Zünderbrumm geschraubt und wollten wissen, wie man am besten Mädels aufreißt. Da war ich dann halt so ein bisschen hinten dran. Hab dann, ich weiß nicht mehr, in irgendeiner Zeitschrift mal gesehen, da gibt's einen Wettbewerb, der heißt Jugend forscht, und hatte das Glück gehabt, in meiner Schule einen Lehrer zu haben, der Juror war. Und den habe ich einfach mal gefragt, meinen Sie, ich könnte das machen. Der war mein Erdkundelehrer gewesen. Der hat mich dann da voll unterstützt. Dann habe ich noch einen Partner gefunden bei mir im Jahrgang, der da mitmachen wollte. Und dann haben wir uns was ganz Unspektakuläres angeguckt, nämlich wie sich bestimmte Pflanzen im Salzwasser verhalten, ob die eingehen oder auch nicht. Das war eine ganz spannende Geschichte. Wir sind dann halt, haben gewonnen auf dem Regionalwettbewerb, sind dann auf den Landeswettbewerb gekommen. Das war für mich auch so mit der ausschlaggebende Grund, weiterzumachen, zu merken, das läuft, das wird was, wenn ich mich da reinhänge. Und nach dem Bundeswehrdienst habe ich dann mich an der Uni in Mainz eingeschrieben mit Bio.
So und war bis das. Jetzt, erzähl mal, weil für die Hörer, also dich kennt ja eigentlich gar keiner jetzt, sag mal, was du machst.
An der Uni habe ich dann Bio studiert und also auf Diplom damals noch und wollte eigentlich in die Forschung gehen. Klar, wenn man bei Jugend forscht ist, gibt es nichts anderes, als dann nachher auch eine Uni-Karriere zu starten. Jeder, der an der Uni ist, weiß, das ist ein vielfältiger Laden und da gibt es viele Leute, die man da trifft. Ich hatte halt dann das Glück gehabt, einen aufgeweckten Professor zu finden, der einfach auch mich gelassen hat. Also ich hatte ein Forschungsprojekt gehabt bei mir in der Promotion über eine Enzymregulation in der Flugmuskulatur der Wanderheuschrecke, ziemlich abgefahren. Es ging eigentlich darum, zu schauen, gibt es irgendwelche Mittel, die man ansetzen kann, um diese Wanderheuschrecken zu bekämpfen. Da habe ich mich dann in diese Sache reingekniet und war eigentlich auch ganz erfolgreich gewesen. Nur das Problem war am Ende, dass mein Doktorvater sehr lange gebraucht hat, bis er die Arbeit korrigiert hatte, und ich habe derweil auch mal geschaut, was es noch so an Alternativen gibt. Hab mal ein Praktikum gemacht an der Schule. Hatte mich eine Studienkommilitonin angefragt, hat gesagt, ach Paul, dir macht doch das Erklären so viel Spaß. Ich war jetzt im Praktikum gewesen, das wäre doch vielleicht auch was für dich.
Okay.
Und dann habe ich meine Frau gefragt, was sie denkt, wäre das was? Hat sie gesagt, ja, sie kennt jemanden aus einer Schule, sie könnte mich da vermitteln. Und dann bin ich dann einfach in so eine Schule rein, habe 2 Wochen lang da ein bisschen unterrichtet, und das hat mir total viel Spaß gemacht. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, oh, das wäre noch eine Alternative, wenn ich jetzt nichts finde in der Forschung. Das war bei mir Ende der 90er Jahre, da war nicht so viel los, hätte ich da noch ein zweites Standbein. Und dann habe ich halt noch meine Lehramtsstudium da draufgesetzt, während ich gleichzeitig promoviert habe. Und am Ende der Promotion galt es dann, sich zu entscheiden, und ich hatte ein Angebot gehabt, nach Brüssel zu gehen als Postdoc, und meine Frau hat aber gesagt, nee. Und dann hatte ich mich parallel beworben, halt auf eine Lehramtsstelle, und bin dann in Hessen auch genommen worden. Ja, und nach 2 Jahren Lehrerausbildung bin ich dann an der Schule geblieben.
Krass. Und bei deinem Doktorarbeit? Gab es dann auch jemanden, so wie deinen Erdkundelehrer? Gab es da auch jemanden, der dich dazu irgendwie motiviert hat? Oder war das eher, ist das so eher so der klassische Weg, wenn du Bio studierst, dass du dann auch mit einem Doktor abschließt?
Ja, also bei uns ist es halt so gewesen damals in einem Diplomstudiengang. Wir hatten, nachdem wir die ganze Scheine hatten, so eine Diplomprüfung zu machen, und bei dieser Diplomprüfung geht man halt zu bestimmten Professoren und macht eine mündliche Prüfung. Mich hat immer schon die Schnittstelle zwischen Biologie und Chemie interessiert. Dann bin ich halt zu einem Zoologieprofessor, der sich mit Enzymen beschäftigt hat, und habe gesagt, ach, das wird mich interessieren. Der hat mich geprüft und hat auch gesagt, er wird mich auch nehmen als Diplomant. Und während der Diplomzeit habe ich auch gemerkt, wir beide können zusammen. Er gibt mir auch genügend Luft, um eigene Ideen zu verwirklichen. Das fand ich sehr schön, weil vielerorts ist es halt so, sind irgendwelche festgefertigten Aufträge, die man vielleicht über Forschungsprojekte, DFG und so weiter etablieren will. Und dann macht man halt das, was andere einem sagen. Und das war halt bei ihm nicht der Fall. Ich bin dann ziemlich rumgekommen auch durch diese Arbeit. Alles, was mich da interessiert hat, hat er dann gesagt, ja, dann gehen Sie halt in das Institut, dann machen Sie mal das, und machen Sie mal Elektronenmikroskopie, dann machen Sie mal Gentechnik. Das war natürlich super spannend und hat mich bereichert. Also da war mein Doktorvater auch mit Sicherheit beteiligt, dass er einfach meinen Weg mit unterstützt hat und nicht irgendwie versucht hat, mich da in irgendeine Richtung zu drängen.
Ich glaube, da sind wir doch schon beim Punkt, oder? Also eine Vielzahl an Optionen ermöglichen oder bieten. Das ist auch, glaube ich, etwas, was in meiner Wahrnehmung zumindest in der Arbeitswelt fast gar nicht mehr möglich ist, sondern man wird ja eingekauft für einen bestimmten Job, jetzt außer bei einem Trainee-Programm, ja, das so ein bisschen generalistischer ausgerichtet ist, wo man sagt, hier komm, lernst mal 4, 5 Abteilungen kennen und dann kannst du dich ja für einen entscheiden. Aber alles andere, du wirst eingestellt für einen Job, den sollst du dann machen, und dann zu sagen, nach einem halben Jahr oder nach 3 Monaten, boah, ich würde mir auch nochmal das angucken oder das, das ist ja dann gar nicht vorgesehen, weil du sollst ja deinen Job dann machen. Ja, und dann ist das mit Ausprobieren eigentlich, und halt, ne, zu merken, Mensch, wo liegen meine Interessen denn sonst noch, oder was könnte ich sonst noch gut, findet ja dann gar nicht statt.
Wobei ich jetzt bei Pauls Erzählung so ein bisschen eine gute Führungsleistung von deinem Doktorvater rausgehört habe, der da schon so deine Interessen gesehen hat und auch gesehen hat, okay, wo passt das zum Institut? wenn es zusammenpasst, dann hat er dich gelassen und damit ja auch deine Motivation angekurbelt. Und wenn er dann noch auch was dabei erntet, dann sind wir ja beim Win-Win. Also das ist ja eigentlich, was man erreichen will.
Genau, das war mit Sicherheit eine Sache. Man muss auch dazu sagen, er hat alle machen lassen. Ne? Also da gab es auch Diplomaten und Promotionsstudenten, die hätten eher mehr Führung gebraucht. Also das kann dann auch schon ein bisschen in die Hose gehen. Also Führung, es ist ganz gut, wenn einer halt natürlich einen gehen lässt, aber da gehören immer zwei dazu, ne? Andere, die da halt nicht so vielleicht voranschreiten wollen, die müsste man halt irgendwie anders ansprechen, ne?
Das ist wohl wahr.
Aber für mich war das natürlich super.
Gehen wir mal auf Schülerniveau. Wenn ich mir jetzt meine Kinder, weil ich erinnere mich an meine Schulzeit, ich war ein ganz schlechter Schüler, hatte eigentlich zu nichts Lust. Dabei hatte ich jetzt durchaus auch gar keine schlechten Lehrer oder sowas. Aber wenn ich mir meine Kinder angucke und auch mich selber erinnere, Biochemie, Physik und sowas, hat mich alles null interessiert. Und meine Kids sagen auch, ey, lass uns doch hier Mathe, Englisch, Deutsch, ja gut, muss halt sein, ne? So, aber der Rest, was lerne ich denn da überhaupt? Das brauche ich doch nie wieder. So. Und dann auch wenn ich mir teilweise die Motivation, also zumindest aus den Erzählungen der Lehrer angucke, dann frage ich mich ja, wie soll denn da Motivation für irgendwas entstehen? Das kann auch wirklich nur ein reines Zufallsprodukt sein, dass bei irgendeinem Schüler da mal der Funke überspringt und der sagt, oh Mensch, hier, Bio oder Physik, finde ich ja super. Also manche haben das ja, ne? Du hast ja immer so ein paar, ich sag mal, Ausreißer im positiven Sinne. Aber viele sitzen auch da eigentlich und denken sich, boah, ja gut, muss ich jetzt lernen, habe ich gar keinen Bock drauf. In meiner Wahrnehmung. Mhm. So, was machen wir damit? Oder ist das, bin ich da vielleicht zu subjektiv?
Es gibt ja einige Studien, und das kann ich auch aus meiner Erfahrung sagen, der Unterricht steht und fällt mit dem Lehrer. Also wenn du tolle Filme hast, tolle Experimente, aber der Lehrer bringt es überhaupt nicht rüber, dann ist es schwierig, da das Feuer zu entfachen oder einen Funken zum Glühen zu bringen. Das Wichtige ist wirklich, da erstmal authentisch zu sein als Lehrer, dass die Schüler einem das auch abkaufen, dass einem dieses Fach Spaß macht zum Beispiel oder dass man begeistert ist von dem einen oder anderen Experiment. Und zum Zweiten dann auch wirklich gezielt Schüler anzusprechen und auch ihnen zu sagen, hier, ich merke doch, dir macht's Spaß und so, die da zu motivieren. Da hat man schon zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und das würde mit Sicherheit helfen, da den Kontakt zu suchen. Und wie gesagt, es gibt aber auch nie, du kannst nie in einer Gruppe alle gleichermaßen für so eine Sache begeistern.
Ich würde ganz gerne diesen Funken nochmal aufgreifen. Also die Fragestellung, wie können wir den Nachwuchs fördern? Wie können wir das, was für die Person passt? Bei dir war das jetzt der Erdkundelehrer, der aber eher, ja, der dich auch unterstützt hat, ne? Dafür gesorgt hast, dass du verstanden hast, dass du Bio zu deinem Beruf machen willst, ne? Bei mir war das so, dass da kam ein Professor für Fahrzeugtechnik zu mir in der Schule und ich kann da Henrik voll nachvollziehen. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich ein schlechter Schüler war, aber ich hatte so gar kein Ziel. Also ich habe Abitur, ja, das mache ich, weil ich wollte nicht irgendwelche Türen zuschlagen. Ich dachte, das kann ich später viel schwerer machen. Also irgendwie, ich wollte mir da alle Wege offen halten. So, das war so die erste Motivation, warum ich jetzt noch Abitur mache. Und ich weiß nicht mehr, wann der Prof kam. Es muss irgendwie so 12. Klasse, Anfang der 12. Klasse oder sowas gewesen sein. Der hat Fahrzeugtechnik als Studiengang vorgestellt und eigentlich gesagt, komm zu mir, sonst machen Sie mir den Fachbereich dicht. Und das war für mich ein unheimlich wichtiger Schlüsselmoment in meinem Leben, weil ich habe echt Benzin im Blut und da wusste ich, das will ich machen, ich will Autos machen. Und ab da an bin ich ganz anders zur Schule gegangen, weil ich ja dieses Ziel vor Augen hatte. Also ich musste irgendwie ein vernünftiges Abitur machen und dann wollte ich das machen. Ich wusste auf einmal, wofür mache ich das.
Ein guter Punkt. Jetzt weiß ich auch, warum ich zur Schule gehe. Das war für mich eher so dieser Negativeffekt. Ich war ja auf der Waldorfschule, also fünfte bis siebte Klasse auf dem Gymnasium, aber da mit einem Notenschnitt von irgendwie 4,8 oder sowas, also ganz gruselig. Und dann durch Zufall eher eigentlich auf die Waldorfschule, ja, was dann meine Rettung war, weil da konnte ich nicht sitzen bleiben. Und dann musste ich bis zur 12. Klasse machen einschließlich, um dann in der 13. eigentlich das Abi zu machen. Beziehungsweise ich brauchte die 12. Klasse, um meinen Realschulabschluss zu kriegen. Das ging vorher nicht, ab der 10. Für mich war ganz klar, ich mache nie Abi, ich werde auch nie studieren. Was soll dieser ganze Kram? Und dann bin ich auf die Handelsschule gegangen, höhere Handelsschule, weil ich auch nicht wusste, was ich sonst machen soll. Und da saß ich dann, jetzt war ich ja schon mal 2 Jahre älter als die meisten anderen, die von der Hauptschule dann abgegangen sind. Und die waren noch demotivierter als ich, also 90% davon. Und dann kam der Moment, wo ich mir gesagt habe, hör mal, ist das jetzt dein Niveau hier? Und das war dann eher der Schreckmoment, dass ich gedacht habe, scheiße, du musst was tun, sonst wird aus dir nichts mehr. Und dann habe ich angefangen zu lernen. Und dann haben auch die Fächer mehr Spaß gemacht, das kommt noch dazu. Und dann habe ich Gas gegeben und dann habe ich auch einen super Schnitt gehabt. So, also das heißt, wir merken jetzt schon, wir haben zwei Elemente. Das eine ist intrinsisch, irgendwie irgendwas muss sein, dass ich sage, jetzt habe ich was verstanden, ne? Ich tue etwas, weil ich das und das erreichen will oder ich da und da weg von will. Und dann brauchst du aber natürlich eben auch Menschen, die dich dann supporten oder zumindest ermutigen, ne?
Ich glaube, du brauchst so einen Enabler, also Personen, die dir die Möglichkeiten geben, daran zu arbeiten. Und so versuchen wir es beim VDI auch, dass wir sagen, okay, wir geben Ressourcen, aber wir sind auch Vorbild. Das heißt, wir zeigen, was man machen kann. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen, ich gehe nochmal zurück zu dem Prof, der das bei mir gezeigt hat, was man für coole Sachen machen kann. Also mit welchen tollen Dingen man sich auch in manchen Berufen beschäftigen darf.
Sönke, wie ist das denn überhaupt beim VDI? Also ich meine, wenn ihr sagt, ihr fördert da, also wie muss ich mir das denn praktisch vorstellen?
Es gibt verschiedene Bereiche, die wir machen. Ich habe ja eben gesagt, dass man ein Vorbild sein muss. Ich gehe in Gymnasien und erzähle dort in der Schule, was ein Ingenieur ist und was der so macht. Einfach mit dem Hintergedanken, ich mag meinen Job. Ich kann vielleicht bei anderen diese Begeisterung auch wecken. Ich finde, dass da viel zu wenig, da ist irgendwie eine Riesenkluft zwischen der Schulwelt und der Arbeitswelt. Als Schüler hast du so wenig Einblicke in die wirklich schönen Jobs. Ja, du kennst den Briefträger, den Kinderarzt, die Kassiererin und dann den Job von deinen Eltern. Das ist dann meistens love it or hate it. Aber so richtig viele Einblicke hast du nicht. Und mir hat es so gefallen, wie der Prof da in der Schule erzählt hat. Also habe ich all meinen Mut zusammengenommen. Ich glaube, da war ich gerade mal ein Jahr irgendwie Ingenieur und bin zu meinem alten Lehrer in Physikunterricht und habe das da erzählt. Da hatte ich dieses irgendwie bisschen Homebase, ja. Und das ist super angekommen. Gut, daraus hat sich halt über die Jahre ein ganz guter Vortrag entwickelt. Und so gehe ich halt in verschiedene Gymnasien hier in der Region Frankfurt und erzähle da, was man als Ingenieur Tolles machen kann. Ich versuche dann immer rauszufinden, wie viele Schüler haben schon so eine Vorstellung, was sie machen wollen. Welche haben einen Traumjob? Und in der 13. Klasse darf man, glaube ich, auch schon mal fragen, ob jemand schon irgendwie einen Studienplatz hat oder einen Arbeitsvertrag unterschrieben hat. Leider sehr wenige, die einen Traumjob haben, also noch nicht mal irgendwie einen Traum. Sehr wenige, die eine konkrete Vorstellung haben. Ganz, ganz selten, dass da schon der nächste Schritt schon dingfest ist. Da bin ich dann jetzt wieder so bei uns, ja, wo irgendjemand halt das aufgeschlossen hat, das Interesse, uns klar gemacht hat, was gut für uns ist, also womit wir ein schönes Leben haben werden. Und dann machen wir noch andere Sachen, wie zum Beispiel diese Fischertechnik, das funktioniert am besten in der Grundschule. Das könnte man auch woanders machen, aber warum auch immer, das sind die Grundschulen, die das anfragen. Und da geht es darum, diese Angst vor der Technik gar nicht erst entstehen zu lassen. Dann hast du hinterher total tolle Ergebnisse. Da gab es eine Mädchengruppe, die hat eine elektrisch angetriebene Wäschespinne gemacht mit Puppenkleidern und so Haarspangen, die dann da die als Wäscheklammern gedient haben. Da kommen immer so tolle Sachen bei raus. Und da hat überhaupt niemand Angst vor Technik, sondern die können das alle. Das sind eigentlich so die zwei Felder, die wir abdecken, auf ganz unterschiedliche Art und Weise.
Und bist du nun auch schon ein paar Jahre im Job? Wie förderst du denn in deinem Umfeld Nachwuchsleute, die du ja mit Sicherheit auch um dich herum hast, oder? Also kannst du davon irgendwie was anwenden, von dem, was du so für dich selber erfahren hast? Also was du so genau wahrgenommen hast, wie habe ich gute Führung oder Förderung erlebt und das gebe ich jetzt auch weiter?
Ich glaube, da gibt es zwei Dinge. Also ich habe mir auch die Frage gestellt, hört Nachwuchsförderung bei der Jugend auf? Oder wenn du jetzt sowas machst im Unternehmen wie ein Mentorenprogramm oder sowas und du hast ein oberes Management, was ein Mentor ist für kleine, in Anführungsstrichen, Projektleiter, die vermutlich viel Potenzial haben, dann ist es in meinen Augen auch eine Nachwuchsförderung. Was ich ganz, ganz wichtig finde, ist die Kooperation oder die Zusammenarbeit mit Studenten. Aus zwei Gründen. Du kannst jemanden in dein Team holen, der frische Augen hat, der eben nicht die Unternehmensbrille schon auf hat, der dem mal sagen kann, was komisch erscheint. Das nimmt man dann schon gar nicht mehr wahr. Du gibst sehr erfahrenen Mitarbeitern einen anderen Blickwinkel auf ihre Erfahrung. Wenn man sehr fachspezifisch arbeitet, kann das irgendwann dazu führen, dass es sogar ein bisschen langweilig wird. Gerade auch jetzt mal zum Ende der Karriere. Wenn du jetzt auf einmal die Gelegenheit hast, deine Erfahrung weiterzugeben, einen Studenten, der ganz andere Fragen stellt und eine ganz andere Form von, ja, ich nenne es mal Dankbarkeit dafür hat, dass er da Antworten drauf kriegt und dass er da reingucken darf und dass er dieses Wissen haben darf. Das ist sehr angenehm für die Mitarbeiter, denen vielleicht auch ein bisschen Antrieb fehlt. Das ist meine Erfahrung damit. Und außerdem ist es natürlich für den Studenten, ich habe zuletzt in einem Fahrzeugwerk gearbeitet, das ist ein fantastischer Ort. Da kommt so viel zusammen. Da kannst du so viel sehen und so viel erleben. Das ist unheimlich wichtig für jemanden, der studiert und gar nicht so richtig weiß, was sind jetzt die nächsten Schritte. Wenn du sowas wie Elektrotechnik, Maschinenbau, Physik studierst, steht dir die Welt offen. Und das ist nicht nur gut, sondern du musst dich jetzt für das Richtige entscheiden. Und wenn du dann im Büro oder im Fahrzeugwerk oder wo auch immer, in welcher Entwicklungsabteilung siehst, genau das ist es oder vielleicht sogar genau das ist es ganz sicher nicht, dann ist das eine wichtige Information. Absolut. Der zweite Teil deiner Frage, was machst du mit Mitarbeitern? Wichtig ist, verstanden zu haben, was für die einzelne Person gut und wichtig ist. Wer will sich noch weiterentwickeln, vielleicht auch in einen anderen Bereich, so wie Paul das erzählt hat, dass es so ganz verschiedene Bereiche gab, in die er reingucken durfte und viele, die ihn interessiert haben. Also willst du jetzt vielleicht, dass jemand sich ein bisschen weiterentwickelt fachlich? Oder vielleicht willst du auch, dass jemand sich zu einer Führungsrolle weiterentwickelt? Wobei ich beides als gleichwertig betrachte. Ich glaube, das ist ein Fehler, dass in vielen Unternehmen das so ist, dass du nur als Führungskraft dann auch mehr Geld verdienen, dann irgendwann kannst. Ja. Da musst du ein bisschen gucken, was hast du da so für Individuen und wie kannst du da helfen, dass die für sich auch das Richtige finden? Weil dann kommst du zu diesem intrinsischen Teil und dann bist du wieder bei dem Win-Win, dass du irgendwie motivierten Mitarbeiter hast, der großen Wert fürs Unternehmen produziert. Und der Mitarbeiter findet es auch gut, weil der Spaß da drin.
Ja, definitiv. Und doch muss man auch sagen, da ist auch immer mal wieder so das Quäntchen Zufall mit drin, dass jemand das für sich entdeckt oder oder der Chef, die Chefin sagt, Mensch, Sönke oder Henrik, das wäre doch hier mal was für dich. Ist dieses Erkennen, hey, das und das kann ich gut oder das und das kann der andere gut, sprich ihn doch mal drauf an. Und dann ergibt sich auch die Situation und die Gelegenheit, das zu zeigen. Das ist halt an vielen Stellen auch immer mal wieder Zufall.
Bei uns ist es so, dass in der 8. Klasse, nachdem die ersten Schüler schon bei Boys and Girls Day waren, sich um Praktikumsstelle bemühen. Das heißt also, da schon mal recherchieren, was gibt's denn überhaupt für Berufsfelder, anschließend dann das Praktikum machen in der 9. Dann folgt nochmal ein zweites Praktikum in der Einführungsphase, Ausbildungsmessen, Bewerbungstraining und so weiter und so fort. Also da ist eine ganze Menge, die schon läuft. Das Problem halt ist bei uns, die Firmen suchen ja bestimmte Leute. Diese Leute, das ist so wie die Nadel im Heuhaufen. Da gibt es ja immer nur ein paar Leute, die da wirklich bei uns, paar Schüler, die da in Frage kommen für so eine Firma. Und es macht wenig Sinn, wenn zum Beispiel die Firma sagt, wir kommen einfach mal in der Schule vorbei und machen da mal eine Vorstellung. Ich glaube eher, dass wir über die Praktikumsschiene zum Beispiel sagen, Schüler konkret ansprechen, du, da haben wir ein Praktikum in der Nähe, was weiß ich, bei uns zum Beispiel Biotest oder Paul-Ehrlich-Institut, das sind so interessante Stellen. Geh doch mal dahin und schau dir an, ob das was bringt. Aber dass die Firmen jetzt in die Schulen gehen, glaube ich, wird nicht funktionieren, weil unser Terminplan in der Schule ist sehr eng gestrickt und wir können ja auch nicht beliebig viele Leute einladen, die dann immer mal wieder dahin kommen. Das würde dann auch ermüden und würde dann auch dazu führen, dass die Leute sagen, ach nee, nicht schon wieder ein. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Bist du da angesprochen worden, Sönke? Oder hat dich der VDI beauftragt, da mal vorbeizuschauen?
Nee, das ist so ein Selbstläufer. Also ich habe ja zu verschiedenen Lehrern irgendwie Kontakt.
Also geht auch über die persönliche Schiene dann.
Wie passt Nachwuchsförderung und Fachkräftemangel zusammen? Die Firmen suchen jemanden ganz Bestimmtes. Du sagst die Nadel im Heuhaufen. Aber ich finde gerade deswegen musst du früh anfangen, weil du weißt, in einigen Jahren brauche ich so eine und solche Personen. Und ich weiß, es gibt sie nicht so auf dem Markt. Das heißt, ich muss sie ausbilden. Und dann ist es doch eigentlich klug, dass man in die Schule vielleicht nicht, aber in die Universität geht und da erzählt, was man macht, vielleicht Interesse weckt. Und dann sucht man halt den Maschinenbauer, der Maschinenbau studiert, aber zusätzlich auch jene und solche Informatikkurse belegt und vielleicht noch ein bisschen Elektrotechnik. Und dann habe ich auch, wenn ich bei einem Studenten anfange, innerhalb von 2 Jahren keinen Grund mehr, mich zu beschweren, dass ich keine Maschinenbauer finde, die mir die Digitalisierung vorantreiben können. Ist das zu einfach, wie ich das beschreibe? Kann das nicht funktionieren? Wo ist der Haken in meinem Gedankengang?
Ja, der Haken ist natürlich, jeder macht so seine persönliche Entwicklung durch. Wenn ich mir das so bei dir anhöre, dann hört sich das so an, ich muss nur einen finden, den ich da firmenmäßig programmieren kann, aber das ist ja ganz schwer, ne? Also so eine Menschenkenntnis rauszukitzeln, dass es dann wirklich passt, dass man sagt, ja, so ein Menschen, der passt gut in unsere Struktur, in unseren Betrieb, das ist wahnsinnig schwer.
Ich vertrete den VDI als Gesellschafter der Connectiva. Die Connectiva in der TU in Darmstadt, das ist die größte von Studenten organisiert Jobmesse. Und da lese ich immer gerne das Feedback, was von den ausstellenden Firmen kommt. Und ein ganz herrliches Feedback war mal, wieder zu wenig IT-Studenten da, aber dafür könnt ihr ja nichts. Da frage ich mich halt wirklich, okay, ihr braucht ITler, wir brauchen alle ITler. Und wenn wir über so eine Menge von Leuten reden, dann ist es vielleicht auch schlau, wenn wir in der Schule anfangen zu sagen, okay, wir geben vielleicht Geld in die Schule, um die Ausstattung zu verbessern. Ich weiß es nicht. Wir machen den, es muss ja auch dann keine Firma sein. Es könnte ja auch ein Verband sein oder sowas. Findet sowas statt? Also der präsente Fachkräftemangel ist der irgendwie reflektiert in irgendeiner Form von Planung in der Schule?
Also ich glaube, das sind alles immer so Einzelversuche. Da ging es darum, dass diese TU Studenten zur Verfügung gestellt hat. Die haben ein mehrtägiges Technikpraktikum gemacht. Und zwar ging es darum, möglichst viele Leute anzusprechen, die eben noch keine so hohe Technikaffinität haben. Aber irgendwie ist es dann auch wieder eingeschlafen. Und ich glaube, ein ganz anderer, wichtiger Weg ist duales Studium. Das heißt, ja, also,
mich auch ein Freund davon.
Das heißt also, mit dem Studium immer auch im Berufsleben schon wissen, warum mache ich das. Und das ist halt manchmal an der Uni schon schwierig. Also gerade in Informatik, die dann sehr theoretisch ist. Im dualen Studium habe ich jetzt etliche Schüler schon getroffen, die da ganz begeistert sind. Klar, und man muss die Schule ins Leben rausbringen und die Unternehmen müssen auch irgendwie schauen, wie man da in der Schule sich positionieren kann. Aber es ist halt natürlich schwierig.
Da kommen wir ja gar nicht mehr drum herum. Aber wir suchen halt immer noch als Unternehmen den Perfect Fit, der jetzt sofort alles kann, was ich brauche. Und das funktioniert halt irgendwie
nicht. Das ist auch was, das will nicht in meinen Kopf.
Das will nicht in deinen Kopf. Weil
selbst wenn ich jetzt den Perfect Fit gefunden habe, ja, was ist denn in 10 Jahren? Also die Welt, die verändert sich doch so stark. Ich brauche doch Leute, die lernen und können und lernen wollen. Und nicht welche, die jetzt im Moment, klar habe ich jetzt Arbeit auf dem Schreibtisch und die muss jetzt weggeschafft werden. Ja, aber das funktioniert halt nicht. Und hilft auch nichts, wenn ich den nicht finde. Ne? Also deswegen bin ich wieder so ein bisschen bei der Nachwuchsförderung, weil du musst ja irgendwie dir schon mal, ich meine nur 2 Jahre, das ist eigentlich so das Fenster, was du brauchst. Du kannst in 2 Jahren, das sind 4 Semester, das sind 20 Scheine an der Uni. Ja, guck mal, was für Fachkompetenz du in 2 Jahren lernen kannst. Und jetzt denkst du mal drüber nach, dein letztes größeres Budget, wenn du in einer großen Firma arbeitest, wie lange hat das gedauert, bis du das durchgeboxt hattest?
Ja, aber so, also es ist ja schon richtig langfristig gedacht. Aber
ich finde, die Hebel sind doch so einfach. Der Paul sagt, duales Studium. Ja, aber du sagst, mach mal ein hochwertiges Schülerpraktikum. Und irgendwo dazwischen ist auch noch ganz viel Raum. Mach doch eine hochwertige Stelle für Werkstudenten. Biete für Studenten hochwertige Jobs an. Die müssen noch nicht mal hochwertig bezahlt sein. Es ist nur so, statt dass der Pizza ausfährt, macht er halt irgendwas Vernünftiges in einem Bereich, wo du später mal Leute brauchst, weil dann die demografische Situation im Unternehmen so ist. Dann lernst du den kennen, dann weißt du, ist das einer, mit dem du arbeiten willst und kann der sich die Fachkompetenz rausschaffen, ja. In den 2 Jahren, die der bei dir im Unternehmen ist, siehst du, wo dessen Stärken
und Schwächen sind. Ja, definitiv. Aber dann sagt mir wieder jeder, ja gut, aber das löst mir mein Problem jetzt nicht. Und außerdem, dann bilde ich ihn 2 Jahre aus und dann ist er weg. So, und da sage ich immer, ja, genau, das kann dir passieren.
Der beste Weg dagegen ist doch, wenn du nur unqualifizierte Mitarbeiter hast, dann ist ganz sicher, dass hier keiner wegschnappt.
Ja, das stimmt. Wenn du nur auf Reifen beschäftigst, geht keiner.
Und dein Problem jetzt, vielleicht kannst du ja mal gucken, deine Fachkräfte, welche Jobs machen die denn, die auch jemand anders erledigen könnte. Vielleicht gibt es ja eine andere Fachgruppe, die verfügbar ist.
Ja, vielleicht kann ich ja Jobs, die andere jetzt machen, delegieren an die, in Anführungsstrichen, Rookies, damit die wieder mehr Zeit haben für die ganz, ganz wichtigen oder schwierigen Sachen oder sowas. Ja, auch eine Möglichkeit.
Ja, aber man muss auch wissen, dass es nicht unbedingt an der Nachwuchsförderung liegt, die da möglicherweise im Argen liegt, sondern der Bereich an IT-Lern ist offensichtlich begrenzt. Also ich kann jetzt nur von meiner Schule sprechen. Wir haben die Möglichkeit, nachdem die in der 6. Klasse einen Computerführerschein gemacht haben, Informatik als Wahlunterricht in der Jahrgangsstufe 9 und 10 zu wählen. Dann werden relativ große Bandbreite, also in der Jahrgangsstufe 9 wählen das ungefähr jeder Dritte, zahlenmäßig 50 Leute, die das wählen. Das ist toll.
Ja.
Dann baut sich das aber ab. Nachher in der Oberstufe als Grundkurs oder LK bleiben dann vielleicht noch 10% vom Jahrgang übrig, die das interessiert. Also obwohl jeder weiß, oh, Informatik ist klasse und wenn ich Informatik mache, dann kriege ich mit Sicherheit einen geilen Job, ist das nicht Anreiz genug für die Schüler, sich dann wirklich tatsächlich bis zum Abitur damit auch so zu beschäftigen, dass dann eventuell auch anschließend ein Informatikstudium dann weitergeführt wird. Was ich aber beobachte ist, wenn die nach der Einführungsphase dann bleiben bei diesem Fach, sind die wirklich auch überzeugt. 10%, das ist ungefähr die Quote, die bei uns an der Schule sich für sowas begeistern lassen, die das dann auch weiterverfolgen nach der Schule. Mehr werden wir da nicht rauskitzeln können. Jedenfalls im Moment nicht.
Ich glaube auch.
Ich glaube, das ist ja normal. Zum einen sind ja nicht 10%, du hast gesagt, du findest 50 und von denen sind dann 10%, die das noch weitermachen und dann vielleicht auch in den Beruf einsteigen oder Informatik studieren. Und das sind dann ja wahrscheinlich irgendwie wahrscheinlich 2% von der Schule, ne? Oder irgendwie sowas.
Ja, also ich gehe immer auf den Jahrgang. Bei uns der Jahrgang sind so um die 150. Nachher sage ich mal, mit Informatik bleiben dann zwischen 10 und 15 übrig.
Oder 10% vom Jahrgang, das ist doch schon super.
Ja, was ich nur sagen wollte, irgendwie kann man das auch so schlecht steuern. Ne? Und das ist halt, man kann nicht sagen jetzt, Leute, macht alle Informatik, das ist goldener Boden.
Aber ich glaube, der Weg ist eigentlich gut. Also das ist doch Nachwuchsförderung, dass du sagst, guck mal hier, ihr könnt euch das angucken, aber du willst ja fördern. Ja? Du willst ja nicht, du willst ja nicht, dass die goldenen Boden, das hilft dir ja gar nichts, wenn du einen goldenen Käfig hast.
Genau.
Ja, sondern du musst ja schon gucken, funktioniert das? Also passt das zu dem Typen? Am Ende willst du ja auch, gerade in dieser Branche, willst du ja Innovationen erzeugen. Die entstehen, glaube ich, dann auch nur mit einem gewissen Maß an Leidenschaft dafür.
Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort.